Hallo und herzlich willkommen zu Einfach aussortieren. Mein Name ist Julia und in diesem Podcast spreche ich darüber, wie wir uns von unnötigem Besitz befreien können und damit mehr Raum und Zeit für das schaffen, was uns wirklich wichtig ist. In dieser Folge gibt es mal ein Interview und zwar mit einer Wohnpsychologin. Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört oder wieder zuhört. Ja, ihr habt es schon im Titel gelesen und im Intro gehört. Heute gibt es zum ersten Mal in diesem Podcast ein Interview. Ihr wisst ja, dass ich in den allermeisten Folgen nur alleine zu hören bin. Aber jetzt war es mir wichtig, auch mal eine weitere Perspektive mit reinzubringen. Und zwar heute eben die Perspektive einer Wohnpsychologin. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht eine Wohnpsychologin überhaupt? Und das habe ich mich auch gefragt und das und weiteres habe ich Wohnpsychologin und Coach Inka Anjol gefragt. Und ja, ich würde sagen, genug der Einleitung, wir gehen direkt rein, wir gehen gleich ins Gespräch über. Eine Anmerkung noch vorher, leider hat mit der Aufnahmesoftware was nicht so gut geklappt und wir mussten ein bisschen improvisieren, deshalb ist der Ton zum Teil nicht so super, aber ich wollte euch das Gespräch natürlich auf keinen Fall vorenthalten und deshalb lade ich es jetzt trotzdem so hoch. Ja, also viel Spaß. Und los geht's. Ja, hallo Inka Anjol, danke, dass du dir Zeit für das Interview nimmst.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
Zunächst mal die Frage, vielleicht ist ja für einige das Thema Wohnpsychologie noch recht neu, für mich auch. Also kannst du einmal kurz erklären, was ist eigentlich Wohnpsychologie?
Ja, Wohnpsychologie ist ein recht junger Zweig der Psychologie, also einer Wissenschaft und gehört zur Architekturpsychologie. Und es geht darum, wie wir uns in unserer Wohnumgebung fühlen. Wie wirkt unsere Wohnumgebung auf uns? Und ich helfe Menschen dabei, sich ein Wohnumfeld zu gestalten, das bestmöglich zu ihnen, zu ihren Wohnbedürfnissen und zu ihrer Persönlichkeit passt. Denn die Wohnung ist ein ganz wichtiger Teil unserer Identität. Und man merkt einfach, ob es passt sozusagen und ob wir daraus Energie ziehen.
Jetzt hast du gerade gesagt Wohnbedürfnis. Was hat es damit auf sich? Also was gibt es für Wohnbedürfnisse?
Ja, also der eine oder andere oder die eine oder andere kennt vielleicht die Pyramide, die Bedürfnispyramide von Maslow. Und daran angelehnt kann man auch 6 Wohnbedürfnisse festmachen.
Ah, das ist das mit Sicherheit, Anerkennung und so weiter,
genau,
oder? Was so nach oben.
Genau, ja. Genau. Und beim Wohnen konkret ist es dann eben Sicherheit, Erholung, Kommunikation, Anerkennung, Entfaltung, also Kreativität und Ästhetik kommt noch dazu. Genau.
Ah, okay. Und was kann man sich jetzt genau darunter vorstellen? Also wie können sich diese Wohnbedürfnisse so im eigenen Zuhause zeigen?
Also wenn du jemand bist oder wenn ich in eine Wohnung komme, wo zum Beispiel ein großer Esstisch ist mit vielen Stühlen, einige Schlafplätze für Gäste da sind, viele Küchenutensilien, also alles, was so mit Gastgeben zu tun hat, dann ist es wahrscheinlich, dass dort jemand wohnt, der ein recht ausgeprägtes Wohnbedürfnis im Bereich Kommunikation hat, beispielsweise.
Ah, okay.
Na, oder Ästhetik ist auch sehr anschaulich. Also wenn ich in eine Wohnung komme, wo alles ja, sehr fein abgestimmt ist, Farben, Formen, Haptik, Designermöbel. Es geht jetzt nicht um günstig oder teuer, sondern einfach darum, wie sehr sich jemand damit beschäftigt, auch was er anschafft. Und vielleicht spart er auch auf eine ganz bestimmte Möbeleinheit oder ein Möbelstück. Also das erkennt man ziemlich schnell.
Unter Kommunikation kann man sich ja jetzt auch wirklich mehr vorstellen. Wie ist das jetzt zum Beispiel bei Sicherheit? Wie kann man sich das vorstellen? Wie würde das aussehen?
Also da ist es zum Beispiel so, wenn du in einem Stadtteil wohnst, im Erdgeschoss, vielleicht auf irgendeiner Partymeile, hast keine Gardinen, dann ist es fast schon körperlich spürbar, dass du, wenn du da abends sitzt und jeder guckt dir in die Bude sozusagen, dass viele Menschen da von sich aus ein Gefühl haben, Mensch, ich hätte hier gerne mal irgendwas, um meine Privatsphäre zu schützen zum Beispiel. Ne, das zahlt auf das Bedürfnis Sicherheit an. Und es kann auch ganz konkret ein Stadtteil sein, in dem ich wohne. Ja, Dinge wie diese eben, die das Thema bespielen. Genau.
Ja, macht Sinn. Und Unter Entfaltung kann ich mir jetzt auch noch nichts Genaues vorstellen. Könntest du das auch noch
Entfaltung ist
erklären?
Kreativität. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der immer viel in seiner Wohnung rumrödelt, viel umgestaltet, dann ist es so, dass es gut ist, wenn du auch flexible Möbelelemente hast, die du schnell umherschieben kannst, weil es ja auch viele Menschen gibt, die gerne mal tatsächlich jede Woche ihre Wände umstreichen, ja, oder neue Lampen anbringen und sowas. Also das sind Menschen, die viel Raum brauchen für ihre eigene Kreativität und dafür Dinge auch schnell umgestalten zu können. Möbel, Farben, Materialien.
Ah, spannend. Okay, ich glaube, das könnte eins meiner Wohnbedürfnisse sein. Wie finde ich denn heraus, welches Wohnbedürfnis mir besonders wichtig ist, wenn ich jetzt diese sechs verschiedenen Wohnbedürfnisse höre?
Ja, also in den Gesprächen mit meinen Klientinnen und Klienten ist es ziemlich schnell deutlich. Also es sind ja sechs verschiedene Wohnbedürfnisse und jeder Mensch hat eine Ausprägung in jedem Einzelnen, nur unterschiedlich stark. Und wenn man sich so unterhält, ich habe auch einen Wohnfragebogen zum Beispiel, da haben die Menschen noch mal sehr gezielt die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch wenn jemand selber reflektiert über diese sechs Wohnbedürfnisse, dann ist es tendenziell so, dass in zwei dieser sechs eine stärkere Ausprägung ist als in den anderen. Und wenn man das einmal durchgeht und immer noch denkt, hey, irgendwie ist mir noch nicht ganz klar, wo ich jetzt Schwerpunkte habe, dann kann man das auch so machen, dass man sich mal fragt, was möchte ich denn zu Hause tun? Was ist mir besonders wichtig? Also zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mich dann eher erholen, haue ich mich dann erstmal aufs Sofa, lese ein Buch oder ziehe ich die Energie eher daraus, dass ich mir ganz viele Leute einlade und die bekoche, ja, dann sind wir wieder bei der Kommunikation. Oder was genau möchte ich da tun? Oder möchte ich abends vielleicht gerne nochmal drei Wände anstreichen, also mich kreativ betätigen und dann sind wir wieder im Bereich Kreativität.
Okay, und wie könnte das jetzt konkret aussehen, wenn man so eins seiner Wohnbedürfnisse erkennt und dann darauf was im Wohnraum so verändert? Also du berätst ja auch Menschen eben als Wohnpsychologin. Hast du da vielleicht ein Beispiel aus deiner Beratung, wie das aussehen könnte?
Also, wenn wir herausgefunden haben oder denjenigen bewusst geworden ist, wo die Schwerpunkte liegen könnten, dann können wir schauen, ob das jetzt schon umgesetzt ist in der Wohnung, ne? Dass man die Räume einmal durchgeht oder auch derjenige alleine kann mal eine Rundreise machen, entweder gedanklich oder auch physisch wirklich jeden Raum mal durchgehen und schauen, ist dieses Bedürfnis dann jetzt tatsächlich schon abgebildet? Also, wenn wir bei dem Bereich Kommunikation bleiben und bei dem Wohnbedürfnis, dann ist es wirklich ganz anschaulich zu schauen, gibt es genug Sitzplätze, gibt es vielleicht auch Schlafplätze für andere, die niedrigschwellig sozusagen einzurichten sind, ohne dass ich jetzt großartig immer irgendwas aus dem Keller holen muss. Also ist das darauf ausgelegt, dass dieses Wohnbedürfnis bespielt wird. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß ist meine Wohnung oder mein Haus. Ne? Das ist natürlich so, wenn du im Ballungsgebiet bist in der Großstadt, jeder Quadratmeter ist kostbar. Dann ja, es ist hilfreich, sich sehr genau anzugucken, wofür verwende ich diese Quadratmeter und sind da Wohnbedürfnisse abgebildet, die tatsächlich mir und meinen Bedürfnissen, Wohnidealen und Werten entsprechen? Oder ist es vielleicht manchmal auch etwas, was ich von woanders übernommen habe, was aber gar nicht zu mir gehört, ne? Also der Klassiker, zum Beispiel, wir brauchen ein Esszimmer mit 10 Stühlen und in Wirklichkeit wird das gar nicht so richtig benutzt. Da kann man sich fragen, Mensch, wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir da ein anderes Zimmer draus machen, von mir aus ein Yogazimmer oder irgendwas, was wir selber tatsächlich benutzen. Und wenn wir dann tatsächlich mal 10 Leute zu Besuch haben, dann improvisieren wir vielleicht lieber dann. Aber lass uns schauen, dass wir den Raum so nutzen, dass er unseren persönlichen Wohnbedürfnissen entspricht, die wir auch täglich leben möchten.
Das heißt, bei dem Beispiel, das wäre jetzt so, wenn man denkt, man hat vielleicht ein Kommunikationsbedürfnis und merkt dann, ach so, eigentlich möchte ich doch nicht so oft 10 Leute zu mir einladen und vielleicht ist Erholung zum Beispiel
Ja,
wichtiger.
vielleicht hat man einfach das so übernommen, dass man das einfach vielleicht auch von zu Hause kennt oder bei anderen gesehen hat oder Social Media spielt ja auch ab und an eine Rolle, dass man denkt, Mensch, das braucht man jetzt in Anführungsstrichen, das gehört jetzt dazu, das ist ja auch ein Statussymbol, hat auch mit Anerkennung zu tun. Anerkennung ist ja auch ein Wohnbedürfnis. Also, dass man mal schaut, was ist mir jetzt tatsächlich wichtiger? Also, dass ich zeigen kann, ich habe jetzt ein Esszimmer und das sieht ja auch alles toll aus und ist ja auch eine schöne Geschichte, aber wenn ich das selber gar nicht nutze in der Intensität über das Jahr, dann ist es vielleicht schön, einfach mal auszuprobieren, das Zimmer anders zu nutzen. Na, also wenn zum Beispiel Erholung ein Thema ist, wenn ich zu Hause viel Yoga mache, Meditation mache, kann ich ja auch ein Yogazimmer da einrichten, ne? Warum nicht? Also man kann sich ja auch mal von Raumstrukturen, von klassischen lösen oder frei machen oder auch mal Räume wechseln,
Und wie würde sich jetzt,
Funktion wechseln.
ja, wie würde sich das Wohnbedürfnis Anerkennung noch so konkret zeigen? Da habe ich jetzt doch nochmal die Nachfrage. Hast du da auch ein Beispiel?
Das zahlt zum Beispiel darauf ein, wie wirkt meine Wohnung nach außen? Also habe ich vielleicht bestimmte Designermöbel oder ist es mir wichtig, eben bestimmte Raumfunktionen wie zum Beispiel ein Esszimmer repräsentativ abzubilden oder bestimmte Literatur zu haben und so weiter. Alles,
Okay.
was darauf einzahlt, sozusagen was andere von dir denken könnten. Statussymbole vermeintliche, ne? Und da muss man eben unterscheiden, ist mir das selber wichtig, dann ist es ja schön und gut, oder ist es etwas, was ich tatsächlich einfach mache, weil ich glaube, dass das irgendwie für andere attraktiv ist.
Abgesehen von Möbeln sozusagen, an welchen Punkten in der Wohnung könnte man denn noch ansetzen, wenn man mehr auf seine Wohnbedürfnisse eingehen möchte? Und ist es vielleicht auch möglich, ohne dass man irgendwie viel Geld ausgeben muss?
Ja, absolut. Also zum Beispiel, wenn du das Bedürfnis hast, dich mehr zu entfalten, also Kreativität ein Bedürfnis von dir ist, dann kannst du schauen, ob das jetzt möglich ist. Ne? Wenn deine Wohnung jetzt sehr vollgestellt ist und die Wände voll behängt sind und so weiter, dann ist es natürlich nicht so hilfreich, wenn du jede Woche deine Wohnung in einer anderen Farbe anstreichen willst. Dann ist es schön, wenn vielleicht weniger davor steht vor den Wänden, wenn du flexible Möbelelemente hast. Also alles, was darauf einzahlt, was dir dabei hilft, dass du schnell umgestalten kannst.
Ich sehe schon, da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte wahrscheinlich, die dann sehr individuell sind, höre ich jetzt raus.
Genau. Und wenn man Wohnbedürfnisse abbilden möchte, dann ist es ja meistens so, dass nicht der Luxus besteht, dass jeder das in einem eigenen Zimmer machen kann, weil das wäre ja wunderbar. Dann haben wir ja gar kein Problem. Dann kann jeder sich ein Zimmer nehmen. Das ist übrigens ganz toll. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es ganz klasse, wenn jede Person, jeder Mensch, der in einer Wohnung oder in meinem Haus wohnt, Gemeinschaftsbereich hat, aber auch ein eigenes Zimmer. Weil da, das ist natürlich die höchste Form der Selbstverwirklichung der eigenen Wohnbedürfnisse. Aber in der Realität ist es ja oft so, dass das eben gar nicht möglich ist. Deswegen kann man schauen, ob man vielleicht einzelne Wohnbereiche sich nehmen kann. Also zum Beispiel ein eigenes Regal, was nur für dich da ist, oder ein Schreibtisch. Also ein Bereich, den du frei gestalten kannst. Na, das hat nämlich auch mit Aneignung zu tun. Das ist tatsächlich ein Begriff aus der Psychologie auch, dass du dir einen kleinen Bereich zu eigen machst, na, dein kleines Territorium hast,
Ja,
was
das
du so
klingt schön.
gestaltet nach deinen Bedürfnissen.
Ja. Kann man denn am Zuhause eines Menschen erkennen, wie es so im Kopf der Person aussieht?
Also das ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich als Wohnpsychologin und auch als Coach sehr intensiv befasse. Und das ganze Thema Persönlichkeit ist einfach so, so spannend. Und tendenziell ist es so, dass man natürlich an einer Wohnung erkennen kann, wer dort wohnen könnte. Es gibt verschiedene Modelle in der Persönlichkeitspsychologie und ein ganz anschauliches ist das Big Five-Modell und das bildet eben fünf verschiedene Persönlichkeitsdimensionen ab, hinter denen ganz, ganz viele Eigenschaften nochmal stehen. Und wenn du zum Beispiel mir jetzt eine Wohnung beschreiben würdest, das können wir ja gerne spontan mal machen, wenn du möchtest, aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn du mir jetzt eine Wohnung beschreibst, dann könnte ich dir mal eine Einschätzung geben, was ich glaube, welche Persönlichkeit dort lebt. Und du könntest dann mal beantworten, ob ich da richtig liege oder vielleicht auch überhaupt nicht richtig. Wenn du möchtest, können wir das mal
Ja,
machen.
ich überlege kurz, welche Wohnung ich nehme.
Das muss ja natürlich nicht im Detail jetzt beschrieben werden,
Ja.
aber so ganz grob, ne? Das können wir gerne mal machen. Also wenn du jetzt in die Wohnung kommst, stell dir vor, du kommst vielleicht das allererste Mal dort in diese Wohnung. Wie würdest du die beschreiben? Wie ist sie eingerichtet? Welche Farben werden verwendet und so weiter? Einfach dieser gesamte Eindruck, den du hast von der Wohnung.
Okay, also ich finde, wenn man reinkommt, hat man direkt ein sehr ruhiges Gefühl. Ich würde sagen, farbtechnisch vor allem so Grün und Holztöne und Weiß und aber auch irgendwie bunt. Also ich erinnere mich gerade an so ein großes Bücherregal, wo irgendwie Bücher und DVDs drin sind. Auch so ein bisschen braun, glaube ich, durch die Möbel. Also das ist jetzt so das Farbkonzept, woran ich denken muss. Da ist eine Couch und zwei Sessel und ein Tisch dazwischen. Also ich beschreibe gerade ein Zimmer, an das ich mich gut erinnern kann. Ich glaube, ein Fernseher steht noch da. Ja.
Das ist jetzt sehr neutral beschrieben, sage ich mal. Ne? Also da bräuchte ich schon ein bisschen mehr Details. Ist es sehr aufgeräumt? Ist es organisiert?
Ach so.
Ist es, liegen da viele Bücher rum oder liegt da fast gar nichts rum? Sind da verschiedene persönliche Gegenstände oder sieht das eher so ein bisschen musterhausmäßig aus?
Ah,
Also habe ich jetzt
okay.
nicht bewertend gesagt, ne? Es gibt ja auch kein Gut oder Schlecht. Es geht nur darum, sich und andere besser zu verstehen sozusagen. Deswegen also ein paar mehr Details bräuchte ich schon, weil das, was du beschrieben hast, ist in fast allen Wohnungen zu finden.
Also ich würde sagen, es ist tendenziell sehr aufgeräumt. Es stehen auch noch viele Pflanzen in dem Zimmer und es sind auch schon viele persönliche Gegenstände. So, ich habe ja gerade dieses Bücherregal angesprochen. Da stehen, glaube ich, auch so ein paar Knickknacks mit drin, so ja, Gegenstände, die man vielleicht nicht so in jeder Wohnung sieht, irgendwie die, ja, also schon sehr viel Persönliches auch, das stimmt.
Gut, und vom Stadtteil her oder von den Möbeln, ist das eher so außergewöhnlich oder ist es etwas, was man sehr häufig so vielleicht sieht oder kannst du da noch ein bisschen?
Boah, schwierige Frage. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich würde sagen, so eine Mischung aus Möbeln, die man schon mal gesehen hat und Möbeln, die irgendwie so ein bisschen Vintage-Style sind.
Okay, und von der Wohnform, ist das eine
Das
Wohnung,
ist
ist das
eine
ein
Wohnung.
Haus?
Das ist eine
Das
Wohnung.
ist eine Wohnung. Und von der Raumfunktion werden die Räume so genutzt, wie vielleicht auch jemand die nutzen würde, wenn da ein neuer Mieter einzieht? Oder werden sie ganz anders genutzt?
Ich würde sagen, so wie das genutzt ist, macht es Sinn und würde wahrscheinlich auch ein neuer Mieter vielleicht so machen, ja.
Okay. Ja, vielen Dank, für Julia, für die kurze Beschreibung. Also, es sind alles nur Tendenzen, aber ich kann ja mal so einen kleinen Eindruck abgeben und du sagst einfach, ob ich da ja richtig liege oder vielleicht auch überhaupt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, wie viele Personen da leben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Person ist, die in der Dimension Extraversion, also wir sprechen ja mal von zwei Polen, dass die Dimension heißt Extraversion, der Gegenpol wäre Introversion. Und die meisten Menschen haben so mittige Ausprägungen oder die sind oft zu sehen. Und manchmal gibt es natürlich auch richtig krasse Extreme. Hier möchte ich nochmal betonen, dass es nicht um gut oder schlecht geht oder nicht um richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, sich und andere Menschen besser zu verstehen und besser auf die eigene Persönlichkeit einzugehen.
Ja.
Und wenn wir jetzt zu deiner oder zu der Wohnung kommen, die du gerade beschrieben hast, dann glaube ich oder könnte mir vorstellen, dass da eine Person lebt, die in der Dimension Extraversion eher in den Bereich des Gegenpols geht, also eher in den Bereich Introversion geht. Also das kann eine Person sein, die also Energie zieht eher aus dem Sein mit sich selbst. Also zum Beispiel, also eher, ne? Wenn die zum Beispiel abends nach Hause kommt, dass sie sich lieber ein Buch nimmt, als jetzt groß sich zu treffen mit anderen Leuten und da auch noch mal sich stundenlang zu unterhalten. Das hat sie ja vielleicht schon bei der Arbeit getan. Also das könnte dann eine Person sein, die sich erstmal erholen möchte und lieber ja, sich selber reflektiert, ein Buch liest, so etwas.
Ja, ich hätte die Person jetzt, glaube ich, so als ambivertiert eingestuft. Also das weiß die Person selbst am besten. Ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde sagen, so eigentlich genau in der Mitte.
Ja,
Ich hätte fast
aber
gesagt, die
gemein.
Person hat schon vielleicht eine Tendenz zu extrovertiert. Aber ich glaube, dass sie vielleicht abends sich dann eher hinsetzt und vielleicht noch was liest oder so, kann ich mir schon auch gut vorstellen, ja, könnte passen. Also
Also
ich glaube mal
theoretisch geht
so.
ja auch die und die Anteile, ne? Meistens ist es ja auch irgendwo in der Mitte. Ich kann ja sonst einmal nochmal durchgehen und dann kannst du ja abschließend nochmal was dazu sagen. Also was ich auf jeden Fall auch glaube, es gibt ja noch den Punkt Gewissenhaftigkeit. Der Gegenpol wäre dann eher Spontanität, sage ich mal. Und ich glaube, dass hier eine Person leben könnte, die sehr, sehr gewissenhaft und organisiert und
Ja,
strukturiert
das
ist.
stimmt, ja.
Also überaus.
Ja.
Und das sind Personen, da kann man ohne Bedenken mal, wenn man in Urlaub fährt, kann man dann super seine Pflanzen und auch Tiere abgeben. Und man kann ganz gewiss sein, dass man die alle wohlbehalten wiederbekommt nach den 14 Tagen.
Das
Ja,
glaube ich.
das glaube ich, das ist so eine Person. Und das ist ja auch, du sagst es ja auch, da sind auch viele Pflanzen. Also jemand, der auch empathisch ist, der auf den Verlass ist und ja, der gut zuhören kann,
Das stimmt.
sowas alles.
Das passt sehr gut. Ja.
Okay, dann hast du gesagt, da sind auch so ein paar Dinge in den Regalen, die vielleicht von Reisen mitgebracht sind oder du hast gesagt, die besonders sind. Also wenn wir über den Bereich Offenheit für Erfahrung sprechen, dann ist es so, dass die Personen häufig Dinge aus Urlauben mitbringen, auch manchmal in anderen Wohnformen leben. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Also da würde ich sagen, Offenheit für Erfahrung, Gegenpol wäre Beständigkeit, dass ich Dinge eher konventionell habe. Also hier würde ich die Person ja so mittig einschätzen.
Ja,
Auch
ich glaube,
eher
ich würde die
beständig, eher
Person,
beständig sogar wahrscheinlich.
ich glaube, ich würde die Person eher als offen beschreiben für neue
Ah
Erfahrungen.
ja,
Ja, aber
okay.
wahrscheinlich passt auch Mitte ganz gut. Kommt ungefähr hin, würde ich sagen, ja.
Ja, also das sind so die Dinge, die mir einfallen. Wir müssen ja nicht jeden Punkt jetzt durchgehen, aber einen können wir noch nehmen. Also es gibt ja noch einen Punkt, eine Dimension, die heißt Verträglichkeit. Also an der einen Seite steht dann sozusagen die Kooperation. Wie kooperativ ist ein Mensch? An einem Gegenpol steht der Wettbewerb. Auch hier würde ich die Person eher als verträglich einschätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht früher auch mal in einer WG gewohnt hat und sich da gut integrieren konnte, auch mit mehreren Leuten gut abstimmen konnte und Kompromisse auch eingegangen ist, vielleicht auch diejenige gewesen ist, die mal den Abwasch gemacht hat, wenn jemand anders das wieder vergessen hat, obwohl sie gar nicht dran ist und so weiter. Also eher so jemand, ja, mit dem man gut zusammenleben kann.
Ja, das stimmt auch. Ja, spannend. Woran hättest du das jetzt erkannt, so den Punkt Verträglichkeit? Woran hast du das gerade festgemacht von dem, was ich erzählt habe?
Also zum Beispiel hast du gesagt, dass da auch Pflanzen stehen, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und jemand, der Pflanzen hat, muss ja auch die Verantwortung für ein anderes Lebewesen sozusagen übernehmen. Und muss ja auch darauf achten, dass es den Pflanzen gut geht. Und genau schauen, wie viel Wasser brauchen die jetzt und so weiter. Ne? Also sich kümmern einfach auch.
Ja, ich habe gerade überlegt, dass bei der Big Five, der letzte Punkt ist doch noch Neurotizismus.
Genau.
Was ist da der Gegenpol?
Also
Stabilität oder?
Neurotizismus, so heißt die Dimension wissenschaftlich sozusagen. Also das ist also Sensibilität und der Gegenpol wäre dann emotionale Stabilität.
Und wie würde sich das so in der Wohnung zeigen, so die beiden Pole davon, was
Also
beispielsweise?
grundsätzlich ist es so, jemand, der emotional sehr stabil ist, der ist im Verhalten eher gelassen, ne? Wo jemand anders vielleicht schon sagen würde, oh Mann, das geht jetzt gar nicht. Also bleiben wir vielleicht mal beim WG-Szenario. Jemand, der da jetzt recht emotional stabil ist, der würde vielleicht sagen, hey, Sabine, du hast hier irgendwie zum dritten Mal jetzt nicht abgewaschen, obwohl du dran bist, aber kein Ding da, das ist jetzt kein Ding, das übernehme ich jetzt einfach nochmal für dich oder ich habe es übernommen und nächstes Mal machst du es bitte wieder. Und jemand, der eher auf der Sensibilität, auf dem Gegenpol ist, der würde das nicht machen und würde das eher nicht so toll finden, dass Sabine jetzt wieder nicht abgewaschen hat. Dann würde dann da wirklich den Austausch sofort suchen und sagen, hey, Sabine, geht gar nicht. Ziotan.
Und hast du noch ein anderes Beispiel, so wie man das an der Wohnung vielleicht erkennen könnte? An der Einrichtung? Weil unter dem Punkt von den 5 könnte ich mir jetzt am wenigsten vorstellen.
Also das finde ich immer besonders anschaulich, jetzt weniger an der Einrichtung, mehr im Leben mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Da finde ich das besonders anschaulich.
Ah, okay.
Ja? Also jemand, der sich einfach nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, das wäre dann eher eine niedrige Ausprägung auf dem Neurotizismus-Faktor, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Na, das ist dann jemand, der eben eher verträglich ist im Zusammenleben mit anderen, der da eher ruhiger bleibt, den das nicht stört, wenn da vielleicht auch viele Sachen rumliegen, ja, auch wenn er vielleicht selber eher gewissenhaft ist und strukturiert ist und aufgeräumt ist. Wenn derjenige eine hohe Verträglichkeit hat im Zusammenleben mit anderen, dann stört ihn das halt nicht so, wenn jemand anders da total anders tickt.
Okay.
Ist natürlich für die anderen super. Allerdings ist das da so, dass man auch schauen muss, wenn das jetzt jemand ist, der eine richtig krasse Ausprägung hat. Also jetzt sind wir wieder beim Faktor Verträglichkeit. Wenn der super, super stark verträglich ist, dann ist manchmal so ein bisschen das Ding, dann empfehle ich den Personen auch mal darauf zu schauen, ein bisschen mehr auf sich selbst und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Weil wenn ich dann immer sage, hey, egal, 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 dass ihr hier nie abwascht, egal, dass alles rumliegt, obwohl mich das alles stört und ich das anders machen würde, dann ist es, und man das dann nicht äußert, dann ist das natürlich auch ein potenzieller Konfliktpunkt. Ne? Deswegen lade ich dann immer dazu ein, zu schauen, auch die eigenen Bedürfnisse mal zu kommunizieren.
Ja, mega spannend. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das wahrscheinlich sehr große Thema Wohnpsychologie.
Sehr gerne.
Vielen
Sehr
Dank.
gerne. Ja.
Vielleicht
Ja, danke dir,
bis
Julia.
irgendwann mal wieder.
Genau, okay.
Ja, das war mein Interview mit Inka Anjol. Ich bin mir sicher, ihr konntet hier und da was für euch mitnehmen. Mir ging es auf jeden Fall so. Vor allem, was diese Wohnbedürfnisse angeht. Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt herauszufinden, was so meine wichtigsten Wohnbedürfnisse sind. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung: Die 6 Wohnbedürfnisse sind Sicherheit, Erholung, Kommunikation, Anerkennung, Ästhetik und Entfaltung. Und die Big 5 aus der Persönlichkeitspsychologie, die wiederhole ich auch noch mal, darum ging es ja auch im Interview. Das sind die Dimensionen Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Das wird im Englischen abgekürzt mit dem Akronym OCEAN. So kann man sich das ganz gut merken. Also O wie Openness, C wie Conscientiousness, E wie Extraversion, A wie Agreeableness und N wie Neuroticism. Ja, wenn ihr mehr über Inkas Arbeit lesen wollt, dann habe ich euch die Links zu ihren Websites mal in die Beschreibung gepackt. Das war's dann auch schon für heute. Ich habe jetzt nicht viel drum rum geredet, weil das Interview an sich ja auch schon ziemlich lang war. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Erforschen eurer Wohnbedürfnisse und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Jetzt erstmal noch einen schönen Tag und sage wieder bis zum nächsten Mal. Ciao!